Deutschlandfunk, Andruck.
Auf sie mit Gebrüll und mit guten Argumenten, wie man Pöblern und Populisten Paroli bietet. So heißt das aktuelle Buch des Journalisten und Buchautors Hasnain Kasim. Wie Ulrike Ackermann fordert er mehr Mut zum Streit, zum konstruktiven Streit, aber auch zum Dissens und wenn nötig zu Ausgrenzung. Dann, wenn die Gegenseite keine Argumente oder Meinung äußert, sondern schlicht beleidigend, menschenverachtend ist oder Gewalt androht. Aber eines nach dem anderen. In der Einleitung schreibt Hasnain Kasim, warum wir uns seiner Ansicht nach streiten müssen, auch mehr streiten müssen. Im Gespräch hat er das erläutert.
Also ich stelle ja fest, was wir alle eigentlich bemerken, dass es eine Verschiebung des Diskurses gibt, dass es einen Ruck nach rechts gibt, dass viele Dinge sagbar geworden sind, die vor einiger Zeit noch unsagbar waren und aus guten Gründen unsagbar waren. Denn in einer zivilisierten Gesellschaft sind immer Dinge unsagbar. Und plötzlich gilt es als normal, menschenverachtend, rassistisch sich zu äußern. Man stellt das auch jetzt in dieser Zeit der Corona-Krise fest, dass plötzlich Menschen, die ostasiatisch aussehen, rassistisch angegangen werden und Leute dann auch weggucken oder weghören. Und ich glaube, man kann das nur eindämmen, wenn man gegenhält. Wenn man immer wieder sagt, nein, das ist nicht in Ordnung, es gibt Grenzen des Sagbaren, das ist nicht in Ordnung, du musst das zurücknehmen. Denk doch mal drüber nach, welche Worte du da benutzt. Also man muss immer wieder Leute konfrontieren damit, was sagbar ist und was nicht sagbar ist.
Sie fordern ja eine gute Streitkultur. Was sind die Kriterien dafür?
Eine gute Streitkultur setzt voraus, dass jeder, der mitstreitet, zunächst einmal auch bereit ist, zuzuhören, sich die Argumente der anderen zuzuhören, selber Argumente zu bringen, und zwar Argumente und nicht irgendwelche Erfindungen oder ich habe da mal gehört oder es gibt da eine Studie und dann wird die irgendwo aus dem Internet herausgefischt von einer Quelle, die kein Mensch kennt. Dass man bereit ist, auch seine eigene Position zu überdenken, wenn der andere bessere Argumente hat und auch abzurücken von der eigenen Position, wenn der andere überzeugender ist. Und dass man auch Grenzen zieht und sagt, also wenn eine bestimmte Grenze überschritten wird, wenn menschenverachtend geredet wird, rassistisch, wenn mit Whataboutism kommt, also wenn man was kritisiert, dann kommt der Streitpartner mit einer völlig anderen Sache, macht ein neues Fass aus und kritisiert irgendwie zurück, aber was ganz anderes und so versucht, den Diskurs zum Entgleisen zu bringen, dann muss man eben auch aufhören. Also diese Grenzen muss man ziehen. Wenn man also solche Regeln beachtet, dann kann ein guter Streit funktionieren.
Wo genau verläuft da die Grenze? Wir Journalisten, wir kennen das ja, da gibt es die Kandidaten, die im Postfach auftauchen, die absolut nur absurd schimpfen, die überhaupt keine Auseinandersetzung suchen, die landen bei, glaube ich, allen von uns gleich im Spam-Ordner, weil es überhaupt gar keinen Sinn hat, da zu antworten. Aber dann gibt es die, ja, die zwar so einen Punkt äußern, der nicht abwegig ist, aber eben auf inakzeptable Weise. Da kann man sich ja entscheiden, entweder man schreibt den zurück, vorneweg mit dem Hinweis auf ihr Benehmen, so nicht. Oder man lässt es. Wo verläuft da für Sie die Grenze?
Also man kann diese Grenze nicht in Stein meißeln und sagen, so ist sie und so hat sie für alle zu gelten. Das muss jeder für sich entscheiden. Ich werde oft beschimpft und beleidigt und sehe aber, dass Leute, wenn sie dann mir schreiben, einfach wahrscheinlich sehr aufgebracht sind, sehr emotional sind, weil sie irgendetwas furchtbar aufregt. Das muss gar nicht mal die Sache selbst sein, das Thema oder mein Artikel oder mein Buch, sondern das kann auch irgendwas völlig anderes, Privates sein. Und dann hat er irgendwie Frust und muss sich da irgendwie Luft verschaffen und ich bin dann plötzlich nur das Ventil. Wenn ich das Gefühl habe, da ist jemand emotional aufgebracht, aber eigentlich hat der einen Punkt oder es lohnt sich mit dem, sich auseinanderzusetzen und ich habe auch gerade Zeit und Lust, auch das zählt natürlich dazu als Kriterium, dann schreibe ich zurück, hören Sie, Sie haben da wahrscheinlich einen Punkt, aber wie Sie sich äußern, das geht so nicht, was meinen Sie eigentlich? Oder wie meinen Sie das eigentlich, was Sie da jetzt sagen? So, und dann rudern Leute manchmal auch zurück und sagen, oh, da schreibt mir ja tatsächlich jemand zurück, also da hört mir jemand zu, das ist nicht irgendwo ein Datennirvana, in das ich das schicke, diese Mail oder meinen Post, sondern es reagiert jemand drauf. Und dann entwickelt sich manchmal auch ein ganz gutes Gespräch. Aber manche Leute sind beleidigend und in einer Art und Weise, wo ich denke, es ist inakzeptabel. Ich kann da ganz schlecht eine Grenze ziehen. Ich kenne auch andere Leute, die sagen, also wenn jemand mir beleidigen kommt, ist es sowieso von vornherein ein Gespräch nicht möglich. Das möchte ich nicht. Das finde ich auch in Ordnung. Das muss jeder für sich entscheiden. Ich als Journalist und als Buchautor stehe nun mal in der Öffentlichkeit, werde deswegen auch kritisiert und darf auch kritisiert werden, weil ich ja auch streitbar bin und gerne mich auch streite über bestimmte Themen. Aber es hängt dann davon ab. Neulich schrieb mir jemand eine Mail und fing dann an, die Anrede lautete, du pakistanischer Untermensch. So, und da ist für mich jeder Diskurs vorbei. Also da fange ich dann auch gar nicht an nachzufragen, was ist jetzt dein Punkt oder warum bist du schlecht gelaunt oder warum sagst du das? Wer sich so benimmt, grenzt sich selbst aus und ist draußen.
Gilt das jetzt für Rassisten im Allgemeinen, weil da bin ich nicht ganz schlüssig geworden im Buch, weil sie sagen, ein Kriterium für eine gute Streitkultur ist die Gleichwertigkeit der Menschen. Das kann man ja im Gespräch mit Rassisten schon mal ausschließen. Ist da auch da für Sie die Grenze nicht ganz gesetzt? Weil im Prinzip, man muss mit denen ja trotzdem streiten und sich nicht nur abgrenzen. Oder wie sehen Sie das?
Wer rassistisch ist, ist per se schon mal draußen. Also wer nicht akzeptiert, dass ein Mensch, egal welche Hautfarbe er hat, gleichberechtigt an einer Gesellschaft teilnehmen darf und Teil einer Gesellschaft ist, ist schon mal draußen. Nun ist es aber oft so, dass Leute, ich stelle das vor allem bei älteren Leuten fest, dass die noch so ein altes Gesellschaftsbild haben, dass die denken, naja, früher war das halt so, es kamen halt eben die Gastarbeiter, ich finde dieses Wort Gastarbeiter an sich schon furchtbar, ja, seit wann lässt man Gäste arbeiten? Aber dieses Bild haben die Türken und die Jugoslawen und die Italiener, die kamen halt und haben halt eben so niedere Arbeiten gemacht, also das ist so die Denke, ja, die waren Putzfrauen, waren in der Fabrik am Fließband. Heute sind Türken und Italiener und Menschen aus den Staaten, die früher Jugoslawien waren, sind heute Ingenieure, sind Ärzte, sind Anwälte, sind Lehrer und auch Fabrikarbeiter und machen auch alle möglichen Arbeiten, ja. Aber sie sind halt überall angekommen und manche Leute tun sich dann eben schwer, damit zu akzeptieren, dass jetzt diese Menschen überall auch angekommen sind. Das ist einerseits immer der Wunsch, der gefordert wird, die sollen sich integrieren, dann integrieren sie sich, aber das ist dann auch wieder nicht recht. Das ist rassistisch, aber da macht es vielleicht Sinn, schon mit den Leuten zu reden und sagen, hört mal, das ist Integration. Diese Leute sind Teil dieser Gesellschaft, sie gehören zu uns, das sind Deutsche. Und dann stelle ich fest, bei manchen Leuten, so rassistisch das auch ist, wie die denken, dass die dann auch wirklich ihre Position überdenken und sagen, sie haben ja eigentlich recht. Also das ist doch eigentlich, das ist ein gutes Zeichen und das ist doch toll. Also insofern, ich würde es nicht von vornherein aufgeben in solchen Fällen. Es lohnt sich dann schon zu streiten.
Mhm. Sie unterscheiden im Buch zwischen radikalen und extremistischen Meinungen. Wo liegt genau für Sie da der Unterschied?
Radikal ist jemand, der sehr zugespitzte Meinungen hat, die eben weit von mehrheitsfähig entfernt sind, die populistisch auch sind, die aber nicht das System und das große Ganze in Frage stellen. Also wer radikal ist, akzeptiert, dass es letztlich eine Abstimmung gibt, dass es Demokratie gibt, dass auch Minderheiten, die völlig entgegengesetzter Meinung sind, ein Recht haben, diese Meinung zu haben und ein Recht haben, auch zu existieren. Man stellt nicht deren Existenz in Frage. Ja? Das ist radikal. Extremistisch ist jemand, der das in Frage stellt, der also einen Umsturz des Systems will, der im Grunde genommen die Demokratie abschaffen will. Und diese Leute kommen mittlerweile ja im Deckmantel der Demokratie daher. Also die nutzen demokratische Instrumente und Mittel, lassen sich wählen und kommen dann in Parlamente und sagen, seht her, wir sind doch Demokraten. Wir haben doch hier 25% bekommen oder 15% oder 13% im Bundestag. Sagen dann, wir sind doch gewählt worden, also wir sind Demokraten. Aber nur weil man demokratische Mittel genutzt hat, heißt das noch nicht, dass man Demokrat ist. Sondern das sind auch durchaus Leute, die radikal sind, was noch in Ordnung ist, aber eben ein nicht unbeträchtlicher Teil ist extremistisch, der sagt, wenn wir an der Macht sind, dann wird das eh alles anders. Und dann würden wir das System umstürzen, dann wird es auch die Presse, so wie es sie jetzt gibt, nicht mehr geben. Und über Minderheiten werden wir dann sowieso noch mal ganz anders reden. Und also die Grenze ist tatsächlich zwischen, akzeptiert man die Spielregeln oder will man sie komplett umstürzen?
Da klingt ja schon raus, wie die AfD einzuschätzen ist, als eben eine Partei, die all diese Systeme nutzt. In Thüringen hat sie sie schön vorgeführt und man ist in diese Falle gelaufen. Wie würden Sie denn in diesen Kategorien die Partei Die Linke einordnen, die ja letztlich auch ein anderes System will?
Ja, also man muss bei der Linken auch genau hinschauen, was sie tut, was sie sagt. Auch der AfD übrigens gestehe ich zu, dass sie sich verändert. Ja? Würde sie sich von dem sogenannten Flügel, der jetzt offiziell als rechtsextremistisch eingestuft ist vom Verfassungsschutz, würde sie sich davon trennen, würde sie sich von bestimmten Personen trennen, würde sie ihre Sprache in weiten Teilen ändern. Im Grunde genommen würde sie sich neu erfinden, könnte man sagen, ja okay, sie ist dann radikal, aber nicht mehr extremistisch. Aber noch ist sie in weiten Teilen extremistisch. Die Linkspartei hat und wird immer dieses Paket ihrer Geschichte zu tragen haben. Sie ist die Nachfolgepartei der SED, hat sich dann mehrmals umbenannt, dann hieß sie mal PDS, jetzt Linkspartei. Dieses Erbe wird sie so nicht loswerden, also wird sie grundsätzlich nie loswerden. Sie muss es transparent und offen aufarbeiten. Und wenn ich jetzt höre, was manche Linkspolitikerinnen und Politiker sagen, ist das eindeutig extremistisch. Ich erkenne aber auch, dass diese Partei sehr wohl eine Wandlung durchgemacht hat, die in eine Richtung geht, weg vom Extremistischen. Also es hat ja in weiten Teilen eine Sozialdemokratisierung der Linkspartei stattgefunden. Wenn man sich Bodo Ramelow anschaut in Thüringen, dann ist das kein Extremist. Das ist, manchmal fragt man sich, ist er überhaupt noch Linker? Aber gut, das ist in Ordnung. Also der hat eine Entwicklung gemacht, die man, wenn man sie sich anschaut, sagen kann, es geht in die richtige Richtung. Trotzdem muss man immer genau hinschauen. Also ich würde sagen, ja, in kleinen wenigen Teilen ist die Linkspartei schon noch so, dass man sagt, man müsste sie da als extremistisch einstufen. In weiten Teilen nicht. Bei der AfD ist das Mengenverhältnis andersrum.
Kommen wir mal zum Punkt Meinungsfreiheit. Populisten behaupten ja gerne, die sei in diesem Land eingeschränkt. Meistens meinen sie damit, dass sie einfach sehr viel Gegenwind für ihre Meinungen, Haltungen bekommen. Was halten Sie aber davon, wenn zum Beispiel Studenten Bernd Lucke, den ehemaligen AfD-Chef, nicht sprechen lassen an der Uni, der eigentlich Ort der Auseinandersetzung sein sollte?
Ja, ich halte das für falsch. Ich halte das eindeutig für falsch. Ich würde auch nicht sagen, dass Herr Lucke ein Nazi ist. Ja, er hat allerdings, das muss man sagen, den Grundstein gelegt für eine Partei, die in weiten Teilen rechtsextrem ist. Er hat sich aber auf der anderen Seite auch distanziert. Er hat nach wie vor sehr streitbare Positionen. Mhm. Aber ich finde, so jemanden muss man reden lassen. Man darf ihn kritisieren, man darf ihm auch ordentlich Gegenwind entgegenbringen. Also, dass er zum Beispiel ausgebuht wird oder dass Leute Transparente hochhalten, dass Leute ihn laut auch kritisieren, das muss er aushalten. Können. Ich glaube aber auch, das hält er aus. Dass man ihn grundsätzlich nicht reden lässt, halte ich für falsch.
Kommen wir mal zu den konkreten Methoden im Streit, die Sie ja so schön auseinander dividieren. Jemand wechselt ständig das Thema, weicht Argumenten aus. Was tun?
Ganz klar machen, das ist jetzt ein anderes Thema. Wir reden jetzt über Thema A und darüber haben wir jetzt gerade begonnen zu reden. Also bleiben wir jetzt da. Wir können gerne über dein Thema ein anderes Mal reden.
Sie merken, in mir ist jetzt nur noch Verachtung für mein Gegenüber. Brechen Sie den Streit ab.
Ja, also in mir selbst, wenn in mir selbst Verachtung ist, das ist, also emotional zu streiten, ist ein Stück weit okay. Emotionen sind menschlich und gehören auch zum Streit dazu. Aber wenn man merkt, dass die Emotionen einen steuern, dass die Kontrolle übernehmen, dann lohnt es sich zurückzuschalten. Im Streit miteinander von Angesicht zu Angesicht ist das sowieso ganz sinnvoll. Da kommt es ja oft zu hitzigen Wortgefechten. Der Vorteil hat ja, wenn man von Angesicht zu Angesicht streitet, man sieht einander und eigentlich sagt man sich nicht ins Gesicht bestimmte Dinge, die man schriftlich sehr wohl tut, weil da diese Hürde nicht da ist. Man sieht das Gegenüber nicht und empfindet es so nicht als Gegenüber. Von Angesicht zu Angesicht ist das schon anders. Aber da ist wiederum der Nachteil, wenn dann die Emotionen durchgehen, wenn man dann sich anbrüllt, dann führt das zu nichts mehr. Da ist der Vorteil beim schriftlichen Streit, man kann ja auch eine Nacht drüber schlafen. Also wenn ich eine beschimpfende E-Mail bekomme und ich mir nicht sicher bin, soll ich jetzt den Streit anfangen, soll ich die Diskussion anfangen oder nicht, kann ich ja sagen, ich antworte morgen oder übermorgen. Ich schlafe eine Nacht drüber, dann sind auch die Emotionen ein bisschen verflogen bei mir und dann kann ich sachlich und nüchtern antworten auf eine eigentlich sehr unmögliche E-Mail.
Ein typischer Satz in der Migrationsdebatte lautet, wir können nicht alle aufnehmen. Wie entgegnen Sie?
Da muss man ganz sachlich, finde ich, antworten und schauen, wie geht das Gegenüber darauf ein und hört es zu und akzeptiert die Argumentation oder nicht. Und da ist die sachliche Antwort, es kommen eben auch nicht alle. Zu sagen, wir können nicht alle aufnehmen, naja, es hat erstens niemand behauptet, dass wir alle aufnehmen. Zweitens kommen auch nicht alle. Ich verstehe den Punkt dahinter, dass man sagt, naja, was, wenn sich jetzt ganz Afrika auf den Weg macht oder ganz Asien auf den Weg macht. Naja, das ist erstens nicht der Fall. Zweitens muss ein Ziel der Politik sein, und das hört man auch immer, Fluchtursachen bekämpfen, dass man also dort die Lage verbessert. Aber ich habe oft das Gefühl, dass es, was Politik angeht, auch so ein Lippenbekenntnis. Denn das höre ich jetzt ja seit vielen Jahren. Man muss Fluchtursachen bekämpfen. Seit 5 Jahren hören wir das besonders deutlich. Trotzdem verkaufen wir Waffen in Regionen, in denen Krieg stattfindet. Damit fördert man Flucht.
Im Netz pöbeln Menschen ja gern anonym. Sie benutzen da den schönen Begriff Internetburka. Das heißt, diese Menschen entziehen sich ja einem Austausch auf Augenhöhe. Wir Journalisten sind in der Regel mit Klarnamen unterwegs. Wie gehen Sie mit diesem Unterschied um?
Ich gehe damit um, dass ich ganz unterschiedlich Leuten Recht zugestehe, mit mir zu diskutieren und auf meiner Seite, auf Twitter, Facebook und auch per E-Mail mit mir zu streiten. Wenn jemand das mit Klarnamen tut, wenn das jemand mit Profilbild tut, gestehe ich so einer Person mehr zu, als jemand, der anonym unterwegs ist. Also wenn jemand anonym pöbelt, schreibe ich meistens zurück, das ist ja super mutig, anonym unterwegs zu sein, ja nicht zu seinen Worten zu stehen, also mit Internetburka unterwegs zu sein, aber dann das Maul groß aufzureißen und bestimmte Dinge zu sagen, die du wahrscheinlich unter deinem Namen und mit deinem Gesicht so nie sagen würdest. Und dann blocke ich die Leute eben auch, dann sind sie halt draußen.
Vielen Dank an Hasnain Kasim, Autor des Buches Auf Sie mit Gebrüll und mit guten Argumenten, wie man Pöblern und Populisten Paroli bietet. Im Penguin Verlag erschienen, 206 Seiten, 13 Euro.